Einkaufssache, der Podcast von Beschaffung aktuell mit Alexander Gölz und Yannick Schwab.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur Einkaufssache, der Podcast für Beschaffung und Supply Chain Management. Mein Name ist Alexander Gölz, ich bin Chefredakteur der Beschaffung aktuell, dem führenden Fachmagazin für Beschaffung und Einkauf. Gemeinsam mit meinem Kollegen Yannick Schwab moderiere ich unseren Podcast. Hallo Yannick.
Grüß dich Alex. Wir werfen heute einen genauen Blick auf den indirekten Einkauf. Und die dafür nötige Erfahrung und das entsprechende Know-how bringt unser heutiger Gast mit. Nina Bomberg ist Global Director Indirect Procurement bei Dormakaba, dem weltweit agierenden Anbieter von Zutritt- und Sicherheitslösungen. In ihrer Position stand sie vor der Aufgabe, eine globale und teils diverse Beschaffungslandschaft zu harmonisieren und zu strukturieren. Wir sprechen mit ihr über das notwendige Change Management, Guided Buying im indirekten Einkauf und den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Guten Tag, Frau Bomberg. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wir Sie heute begrüßen dürfen.
Guten Morgen, Herr Schwab. Hallo, Herr Götz.
Auch von mir herzlich willkommen, Frau Bomberg.
Gut, dann würde ich sagen, starten wir direkt mit der ersten Frage. Frau Bomberg, Sie haben bereits in ganz unterschiedlichen Branchen den indirekten Einkauf verantwortet. Wie hilft Ihnen das in Ihrer aktuellen Position bei Dormakaba?
Das Schöne am indirekten Einkauf ist ja, dass das Wissen eigentlich sehr transferierbar ist von Branche zu Branche. Immer wenn man in ein neues Unternehmen anfängt, hört man natürlich, diese Branche ist ganz anders als alle anderen Branchen, wo man schon mal war. Und das ist auch in vielen Bereichen ist das wahr, dass Branchen sehr, sehr unterschiedlich sind. Im indirekten Einkauf sind die Unterschiede weniger groß, weil einfach die Dinge, die man einkauft, sehr generisch sind. Toilettenpapier und Bleistifte werden nun mal in allen Branchen gleich benutzt und gleich gebraucht. Es gibt immer ein bisschen andere Schwerpunkte. Die einen brauchen dann mehr Software-Engineering-Leistungen, die anderen brauchen, weiß ich nicht, mehr Anwälte und die Dritten brauchen Unternehmensberater, die Vierten brauchen mehr IT. Das heißt, die Schwerpunkte ändern sich so ein bisschen, aber so das Grundkonzept des indirekten Einkaufs, das bleibt doch eigentlich immer sehr, sehr ähnlich.
Und wo haben Sie da den Schwerpunkt bei Dormakaba? Sind es da die IT-Dienstleistungen oder?
IT ist bei uns schon wirklich groß, zusammen mit dem ganzen weit gefassten Feld Professional Services. Das sind eigentlich so bei uns die Themenschwerpunkte neben Logistik. Logistik ist also die drei sind bei uns natürlich dadurch, dass wir eben physische Dinge herstellen und Zutrittssysteme, da sind einfach auch sehr, sehr viele Dinge, wenn man jetzt zum Beispiel an Türschließer denkt, das ist ein relativ solider Block Metall, da geht schon auch eine Menge Geld für den Transport drauf und wenn man jetzt auch denkt an, weiß ich nicht, gerade wir machen auch Glasdrehtüren für Hotels und Restaurants oder Krankenhäuser, das sind natürlich schon auch echt Sondertransporte, wo dann entsprechend auch eine Menge Logistik anfällt.
Ja, klar, stimmt, das macht absolut Sinn. Also, wie lange sind Sie denn schon bei Dormakaba und wie sahen die Strukturen des indirekten Einkaufs denn aus, als Sie Ihre Position angetreten haben?
Ich bin 2022 im September zu Dormakaba gestoßen. Und zu dem Zeitpunkt gab es zwei Vorgänger, die kommissarisch dafür verantwortlich waren, aber eben auch neben ihrer anderen Abteilung im Einkauf, die sie schon hatten. Das heißt, sie konnten da natürlich auch nur bedingt viel Zeit und Energie reinstecken. Und im Prinzip gab es schon, also es gab Einkäufer, es gab auch schon Global Category Manager, aber das war eigentlich eine Gruppe von sehr motivierten Individuen, die in ihrer jeweiligen Kategorie getan haben, was sie konnten, um das Beste rauszuholen. Aber es ist nicht so, als wäre es jetzt eine stimmige Abteilung gewesen, die schon klar wusste, wie sie zusammenarbeitet, wo es hingeht, etc. Also hat auch zum Beispiel dazu geführt, dass in den ersten zwei Monaten wir nicht mal Team-Meetings gemacht haben, weil ich nicht gewusst hätte, was wir als gesamtes Team besprechen sollen, sondern wir hatten dann wirklich Ende Oktober erstmal ein Offsite, wo wir uns mal 3 Tage eingeschlossen haben und gesagt haben, okay, wo wollen wir denn eigentlich hin? Was wollen wir denn mit dieser Abteilung erreichen? Was wollen wir denn machen? Und danach hatten wir dann gemeinsame Themen und danach haben wir dann jetzt auch angefangen, regelmäßige Team-Meetings zu haben. Aber ganz am Anfang wäre das, glaube ich, nicht sonderlich zielführend gewesen.
Alles klar. Könnten Sie sagen, was Sie da für ein Einkaufsvolumen im indirekten Einkauf haben? Also,
wir haben so ungefähr eine halbe Milliarde.
Okay. Ja, beeindruckend, dass das dann mit diesen nicht so richtig vorhandenen Strukturen dann trotzdem auch bis dahin schon funktioniert hat ja irgendwie.
Das ist es ja, also es geht ja immer. Ich bin immer erstaunt, wie viele große Unternehmen bis jetzt sich nicht um den indirekten Einkauf kümmern mussten. Ich habe das erlebt in der Chemieindustrie. Da habe ich ein Bewerbungsgespräch gehabt, als ich damals zur HB Fuller gegangen bin. Und habe dann gesagt, Mensch, wie groß ist denn euer indirekter Spend? Und dann kam die Antwort, na so ungefähr 500 Millionen. Vielleicht 450. Aber bestimmt nicht mehr als 650. Und ich sage, okay, also ihr habt überhaupt keine Ahnung. Nein, haben wir ehrlich gesagt eigentlich nicht. Sind aber typischerweise auch Branchen, wo die Margen noch in Ordnung sind, die sich das einfach leisten, nicht so genau hinzugucken. Und man merkt dann so, wie der Reifegrad wächst in diesen Organisationen, dass dann irgendwann jemand kommt und sagt, wollt ihr da vielleicht mal drauf gucken? Es ist nicht so viel wie im direkten Einkauf, aber es einfach liegen lassen ist ein bisschen schade.
Ja, das stimmt. Vielen Dank.
Ja, Frau Bomberg, welche Entwicklungen konnten Sie denn in den letzten vergangenen 2 Jahren in Gang bringen?
Ich glaube, die Liste ist lang. Also es geht wirklich von mal Starten eines Teams, das zusammen darauf hinarbeitet und ein gemeinsames Ziel hat, so dass dann auch jetzt jeder im Team irgendwelche übergreifenden Themen betreut, sei es jetzt die Stakeholder-Kommunikation oder dass wir erstmal ein Dashboard ins Leben gerufen haben und uns mal darauf geeinigt haben, okay, welche KPIs wollen wir denn messen als Team? Was ist uns denn wichtig? Was wollen wir denn mit den Sachen, die wir uns jetzt überlegt haben, die wir erreichen wollen, mit welchen KPIs kommen wir denn dahin? Denn selbst sowas hat es nicht gegeben. Also außer natürlich Savings, klar, aber über Savings alleine steuere ich ja keine Abteilung. Das sind natürlich die externen oder also jetzt mal intern externen KPIs, die Board interessieren. Aber damit kann ich ja nicht Mitarbeiter führen, sondern da haben wir uns dann überlegt, okay, was wollen wir denn, wo dann zum Beispiel Dinge wie Datenqualität eine große Rolle spielen, denn Maverick-Buying-Quote ist natürlich unglaublich hoch in so einer Organisation, wenn man da so startet. Das heißt, das sind Bereiche, auf die wir uns erstmal gestürzt haben. Maverick-Buying runterbringen, wir haben 200 Millionen in der Kategorie Sonstiges. Wo ich nicht sagen kann, ob das ein Buchpulver ist oder eben besagtes Toilettenpapier, wo wir dann gesagt haben, okay, da müssen wir runter, da müssen wir einhaken, da muss die Datenqualität besser werden, denn nur wenn die Datenqualität besser wird, können wir auch einen besseren Einkaufsjob machen und können wirklich dann auch von da aus Strategien entwickeln, um die zu implementieren. Was der Punkt ist, an dem wir jetzt sind, neben der Tatsache, dass wir parallel schon die ganze Zeit daran arbeiten, irgendwelche Prozesse zu implementieren. Ich muss sagen, als ich bei Bosch und dann später bei SEG gegangen bin, habe ich immer gesagt, boah, diese Prozesshandbücher, das macht mich wahnsinnig, weil jedes Prozesshandbuch war irgendwie so dick wie das Telefonbuch von München. Und ich habe mal gesagt, man muss doch den Leuten ein bisschen mehr Raum lassen zum Arbeiten und zum Denken und vielleicht auch mal sich auf Situationen einzulassen und darauf einzustellen und dann agieren zu können, was aber natürlich mit so engen Prozessen nur sehr schwer möglich ist. Und habe dann, als ich gegangen bin, gesagt, boah, ich will nie wieder ein Prozesshandbuch sehen. Und habe dann, nachdem ich 6 Monate bei Dormakaba war, meinen ehemaligen Chef angerufen und gesagt, Markus, was soll ich sagen? Ich will jetzt Prozesshandbücher ein. Es geht nicht anders.
Okay, ja.
Weil wir zu dem Punkt kamen, dass wir festgestellt haben, dass die Kollegen in Deutschland, die Kollegen in der Schweiz nicht im Urlaub vertreten können oder bei Krankheit, weil sie die Prozesse so unterschiedlich leben und die Arbeit so unterschiedlich machen. Und das ohne jetzt expliziten Grund, sondern einfach historisch gewachsen, dass wir dann gesagt haben, okay, ich gebe mich geschlagen, ein gewisses Grundgerüst hat einen Mehrwert und damit werden wir jetzt auch gehen.
Ja, verstehe, okay. Wie gehen Sie denn im indirekten Einkauf das Change Management an, um Mitarbeiter von neuen Strukturen, Prozessen oder Technologien zu überzeugen?
Ich glaube, das Wichtige bei Change Management ist, dass die Leute immer verstehen, warum sie sich verändern sollen. Also es ist halt unglaublich schwer, Leute dazu zu bringen, sich in einen anderen Prozess zu leben oder sich in irgendeiner Weise, ehrlich gesagt, zu verändern. Die glauben, dass alles gut ist, wie es ist. Da ist man ganz schön gegen Windmühlen unterwegs. Und bei Dormakaba ist es aber so, dass in meinem Team sehr, sehr viele Leute noch gar nicht lange bei Dormakaba sind. Oder noch nicht lange im Einkauf bei Dormakaba. Und dementsprechend gibt es sehr, sehr viele Leute, die wissen, dass es auch anders ginge. Die wissen, dass man es anders organisieren kann. Und so arbeiten wir viel dabei, damit, die Leute mitzunehmen und die Leute mit einzubinden, denn jeder hat Erfahrungen aus anderen Branchen und wie wir ja eingangs gesagt haben, die sind sehr transferierbar. Das heißt, wir arbeiten viel so ein bisschen wie ein Mix und Match Bikini, dass jemand sagt, hey, das haben wir hier gemacht, das hat gut funktioniert, wir haben das gemacht, das hat gut funktioniert, das können wir hier anwenden. Ich habe das mal so gemacht, das war eine totale Katastrophe, würde ich nie wieder so tun, empfehle ich uns nicht. Okay, dann machen wir es so nicht. Und so basteln wir dann die Sachen so zusammen, dass wir sagen, hey, so können wir uns das vorstellen und so ist das für uns praktikabel. Der andere große Vorteil ist, dadurch, dass es diese Prozesslandschaft nicht gibt, gibt es auch die im Prinzip die Strukturen darum nicht. Das heißt, es gibt keine großen Gremien, wo solche Prozesse abgesegnet werden müssen, etc. Also können wir einfach einen beschließen, dann können wir den ab morgen implementieren. Und wenn der uns in 6 Monaten nicht mehr gefällt, weil wir sagen, oh, da müssen wir nochmal nachjustieren, dann ist das auch kein Problem. Dann dauert das einfach nochmal genau ein Team-Meeting lang, dass wir uns zusammensetzen und sagen, hey, folgender Punkt hat sich in der Praxis nicht bewährt, müssten wir nochmal dran. Und das ist dann eben auch kein Problem.
Okay, ja, vielen Dank. Wo sehen Sie denn die größten Herausforderungen im indirekten Einkauf allgemein und jetzt speziell in Ihrer jetzigen Einkaufsorganisation?
Ich glaube, wichtig ist, dass der Einkauf wirklicher Businesspartner ist und die Fachabteilungen, die Bedarfe haben, je nach strategischem Level entweder wirklich unterstützen kann oder in Anführungsstrichen nicht im Weg steht bei Kleinkrambeschaffungen. Die müssen natürlich auch organisiert sein, denn auch C-Teile machen eine Menge aus. Mhm. Aber die müssen wir nicht in Einzelaktionen beschaffen. Aber die müssen einfach relativ geräuschlos beschafft werden können, sodass es eben nicht ewig aufhält. Denn am Ende des Tages ist es jetzt nicht irgendwie entscheidend, ob mein Bleistift 79 oder 69 Cent kostet. Aber wenn ich eine halbe Stunde brauche, um den einzukaufen, dann ist der halt zweimal vergoldet. Mhm. Das ist halt das Riesenproblem. Und dass man halt bei solchen Sachen die Prozesse so schmal gestaltet, dass der Einkauf noch die Daten rausholen kann, die er braucht, um hinterher vernünftige Strategien erarbeiten zu können für diese Bereiche. Und dass es da eben auch noch ein gewisses Maß an Compliance gibt und Ähnliches. Aber gleichzeitig, dass es halt für einen Anforderer schon so einfach ist wie eine Amazon-Bestellung.
Okay, ja. Mhm.
Alles klar. Wir hatten ja schon über das Thema, oder Sie hatten schon das Thema Maverick Buying angesprochen und dass das ja gewaltige Ausmaße annehmen kann. Welche Maßnahmen ergreifen Sie denn da, um das einzudämmen?
Also zum einen haben natürlich auch wir mittlerweile eine Directive, die besagt No PO, No Pay. Das ist der eine Weg, um da auch einfach mal eine Basis zu schaffen, dass man das wirklich machen muss. Dann geht es aber wirklich den steinigen Weg des Klinkenputzens. Also wir sind jetzt nicht die Organisation, die, ich sage jetzt mal, einen Maverick Buying-Einkaufsfall findet, zu Compliance rennt und sagt, hier, Mitarbeiter XY, bitte zur Rechenschaft ziehen, weiter geht's. Mhm. Sondern wir arbeiten schon viel auch mit den Stakeholdern, um zu sagen, hey, passt mal auf, folgende Probleme entstehen dadurch. Ich weiß, für dich ist das einfach und schneller irgendwo anzurufen, aber wir müssen das hinterher aufräumen. Accounts Payable kann die Rechnung nicht bezahlen. Die Sonderfreigabe landet auch wieder bei dir auf dem Tisch. Ich weiß, dass es unangenehm ist, am Anfang die Arbeit reinzustecken, aber für Dormakaba im Ganzen ist es deutlich weniger Arbeit, wenn du vorher einmal die 4 Minuten reinsteckst, als wenn wir hinterher versuchen, das aufzuräumen. Gleichzeitig ist es aber auch an uns dafür zu sorgen, dass das auch wirklich nur 4 Minuten sind, die ein Requester dafür reinstecken muss und nicht sich eine halbe Stunde durchs System wählen muss, um zu gucken, wie er denn jetzt irgendwie eine regelkonforme PO zustande bekommt.
Ja, klar, absolut. Und nutzen Sie dafür dann entsprechende unterstützende Tools und können Sie da ein bisschen was dazu sagen, wenn dem so ist?
Genau, das ist jetzt der Plan. Also wir haben jetzt unser erstes wirkliches Guided Buying Live, wo man ehrlich einfach in Teams eingebunden einen Chat anchatten kann, um zu sagen, hey, ich möchte, keine Ahnung, eine 3-Stufen-Leiter kaufen, wo finde ich die? Und werde einfach direkt zu dem Katalog geschickt, in dem diese 3-Stufen-Leiter liegt, in unserem Fall jetzt in SAP Ariba. Mhm. Oder ich sage, ich brauche eine 5-Stufen-Leiter und es kommt zurück, du ganz ehrlich, also 5 Stufen, das ist eine Sonderanfertigung, sowas gibt es nicht standardmäßig. Hier ist Freitext. Und Und dann würde ich auch noch ein paar Dinge abgefragt werden. Keine Ahnung, brauchst du die aus Alu oder Stahl? Muss die eine bestimmte Kennzeichnung haben? Keine Ahnung, braucht die eine bestimmte Farbe? Musst du eine bestimmte Belastung aushalten? Was hast du für Anforderungen an deine Spezialleiter, um das dann in den Einkauf zu bündeln und rüber zu schicken? Einfach, um das schneller zu machen. Auch vor allen Dingen, um es, ein großer Vorteil, den ich da sehe, ist, dass das 24/7 zur Verfügung steht. Denn sonst haben wir gerade für Freitextbestellungen eine Menge E-Mail-Ping-Pong. Denn alle diese Fragen, Beschaffenheit, Farbe, tralala, die muss sonst ein Einkäufer manuell stellen, bevor er eine Anfrage rausschicken kann. Das heißt, ja, da vergehe ich immer, ich habe jetzt mal einen Anforderer, schicke die E-Mail an den Einkauf. Der ist beschäftigt mit was auch immer. Das heißt, da liegt sie erstmal 3 Stunden, dann guckt sie sich jemand an, dann muss dieser jemand vielleicht recherchieren, was sind denn überhaupt die Prüfzertifikate für eine Leiter, die ich jetzt auch fragen könnte. Dann gehen also nochmal irgendwie 2 Stunden ins Land und dann kriegt er meine Antwort und dann bin ich 5 Stunden weiter. Der muss sich wieder mit dem Vorfall beschäftigen, hat seine Leiter immer noch nicht bestellt. Und so geht halt einfach sehr, sehr viel hin und her. Und das haben wir jetzt, sind wir jetzt live gegangen mit einem KI-unterstützten Lösung, die da wirklich diese Dinge halt einfach auch abfragen kann, weil sie herausfinden kann, welche Prüfzertifikate es denn für Leitern gibt, die in einem deutschen Konzern zum Beispiel vorhanden sein müssen, damit man diese Leiter benutzen darf. Und das kann man dann eben in Echtzeit sofort abfrühstücken und hat dann hinterher eine vernünftige Anforderung, die dann an den Einkauf geht, mit der dann auch gleich arbeiten kann, wo der dann auch nicht wieder 3 Schleifen drehen braucht, um das Projekt jedes Mal wieder anfassen zu müssen.
Das klingt ja echt, also nach einer echten Erleichterung. Und funktioniert das auch, also ich kenne es ja selber, wenn ich dann irgendwie mal so generative KI ausprobiere, dann bleibt man dann doch irgendwo hängen, weil man da irgendwelche Probleme feststellt. Ist das in der Lösung dann, funktioniert das einwandfrei? Also ist das, oder haben Sie da die Erfahrung gemacht? Wie lange haben Sie das jetzt auch ausprobiert?
Wir haben das jetzt ungefähr ein halbes Jahr pilotiert mit einer kleinen Gruppe. Da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Es gibt auch Sachen, wo ich sage, jetzt haben wir das System ein bisschen gesprengt, da wollten wir ein bisschen viel, aber man versucht natürlich in so einem Piloten auch explizit an Grenzen zu gehen und es lernt natürlich auch immer weiter, je mehr man es nutzt. Was ich einen ganz guten ersten Start fand, war, dass es, wir haben das getestet mit Requisitionern, die, ich sage jetzt mal, dem Einkauf sehr nahe stehen und auch mit Requisitionern, die ein bisschen weiter weg sind vom Einkauf und auch weniger gerne mit POs arbeiten. Und ein ganz gutes erstes Signal fand ich jetzt, dass sie gesagt haben, hey, Nina, da diesen Piloten, den wir machen, wie weit seid ihr denn mit dem Ausrollen? Und sagt man, ja, du, KI ist nicht ganz einfach, wir haben noch keine Freigabe von der IT, dauert noch ein bisschen. Ja, okay, wenn das jetzt noch dauert. Ich habe hier noch 2 Kollegen, die würden auch gerne mit in den Piloten, weil ich habe denen das gezeigt und die möchten das eigentlich auch gerne nutzen. Und die würden auch gerne in ArztLeo rein. Können wir die noch mit aufnehmen? Und das fand ich eigentlich ein sehr, sehr tolles Signal, wenn man wirklich mal einen Pull hat für ein IT-System, was man nutzt, und einen Pull für ein Einkaufstool, um POs zu erstellen, ist mir noch nicht ganz so oft untergekommen.
Ja, das klingt gut, das stimmt. Sie setzen da also auf AskLeo, das ist das Tool, das Sie da nutzen.
Korrekt, das, womit wir jetzt im ersten Schritt loslaufen. Wie gesagt, haben wir bis jetzt sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ist natürlich auch noch ein sehr junges Produkt. Was natürlich bedeutet, dass es auch noch sehr, sehr viel wächst und sich sehr schnell weiterentwickelt, was auch toll ist. Also selbst über die 6 Monate, die wir jetzt den Piloten gemacht haben, sind Funktionen dazugekommen, die es vorher nicht gab, die wir jetzt mit einbinden können. Und es gibt natürlich auch eine Menge Möglichkeiten, auch noch darauf einzuwirken, wenn wir sagen, hey, folgende, diese oder jene Funktion wäre irgendwie noch gut, da sehen wir noch einen Use Case. Das kann man dann natürlich immer noch gut ergänzen.
Das stimmt, absolut, glaube ich.
Spannend, ja.
Und setzen Sie KI auch sonst anderweitig im Einkauf noch ein? Gibt es da noch andere Anwendungsfälle?
Im Einkauf direkt jetzt erstmal noch nicht. Liegt auch viel daran, dass wir jetzt zum einen gerade erstmal starten, zum anderen aber auch eine Menge Sachen in AskLeo unterbekommen. Also eine Funktion zum Beispiel, jetzt unabhängig davon, dass es einen Teil gibt für die Anwender, gibt es auch einen Teil für Einkäufer, die dann auf der anderen Seite damit arbeiten. Okay. Das zum Beispiel Dinge erlaubt, wie da ist zum Beispiel unser Code of Conduct hinterlegt und ich kann jetzt einen Lieferanten-Code of Conduct daneben legen und das Tool würde mir sagen, pass auf, Paragraph 4 und Paragraph 5. Das sind die, da habt ihr Unterschiede. Bei den anderen seid ihr eigentlich gleich. Spart natürlich jedem Einkäufer eine Menge Lesen. Das Gleiche geht aber auch für AGBs zum Beispiel. Es kann prüfen, ob ein Angebot eine hohe oder niedrige Wahrscheinlichkeit hat, Scheinselbstständigkeit zu beinhalten und deshalb anders aufgestellt sein sollte. Also all diese Dinge kann ich damit sehr, sehr schnell prüfen, weil das sind Sachen, für die, ja, also manuell lese ich da halt einfach irgendwie eine halbe Stunde dran oder von mir aus auch eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Ja. Und das Tool liest es halt in 2 Minuten und dann brauche ich nur noch die Ergebnisse gucken. Und bis jetzt muss ich sagen, wenn man dann auch mal manuell wirklich quercheckt, okay, was hat es denn gefunden, wie hat es das denn interpretiert, sieht das auch sehr valide aus. Das ging jetzt auch so weit, dass bei uns zum Beispiel auch die Rechtsabteilung gesagt hat, hey Nina, das ist eigentlich ganz cool, gibt uns einen guten ersten Überblick. Mhm. Wir hätten auch gern Zugang, weil das würden wir auch gern nutzen können, um mal so dieses erste Screening von Verträgen machen zu können.
Ja, cool. Ja, das glaube ich. Okay. Super. Dankeschön.
Danke auch von mir. Noch eine Rückfrage dazu, Frau Bomberg. Gab es da so einen größeren Auswahlprozess, sage ich mal, bei den Tools? Also standen da irgendwie mehrere zur Auswahl?
In dem Fall jetzt im ersten Schritt nicht. Es gab, ich überlege gerade, wann wir angefangen haben, miteinander zu sprechen. Ich möchte sagen, letztes Jahr im Juni, glaube ich. Also wir haben jetzt wirklich fast ein Jahr gebraucht, bis es dann ehrlich live ist. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt kannte ich noch nichts Vergleichbares in diesem Bereich. Weshalb wir gesagt haben, komm, wir gucken uns das einfach mal an und starten einfach mal. Wie gesagt, mit so einem Piloten. Ich denke, da kann man auch immer ganz gut einen Einblick kriegen. Ich habe das Gefühl, dass es ist natürlich auch immer viel Buzzword und viel, oh, das ist KI, das ist KI. Na, ist es denn KI oder ist es eigentlich Machine Learning? Hin und her und vor und zurück und es ist nicht überall das drauf, nicht drin, was draufsteht. Naja. Und haben dann gesagt, pass auf, wir gucken uns das einfach mal wirklich live an mit unseren Daten und probieren das einfach mal aus. Und so können wir dann einfach starten. Und das war hier eine ganz gute Möglichkeit. Jetzt sind ja in der Zwischenzeit auch andere ganz gut nachgezogen in dem Bereich. Bei den CrowdFox oder auch in MySupply, die jetzt auch in dem Bereich sich tummeln und da auch weiterentwickelt haben. Aber nach meinem Kenntnisstand waren die zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit.
Okay, ja, vielen Dank. Ja, dann kommen wir auch schon zu unserer Abschlussfrage. Welche Ratschläge würden Sie denn anderen Einkäuferinnen und Einkäufern geben, die den indirekten Einkauf in Ihrem Unternehmen optimieren möchten?
Oh, was soll ich denn da jetzt sagen? Nicht aufgeben. Es ist ein langer, steiniger Weg. Man sollte nicht aufgeben. Also ich glaube, es ist wirklich so, dass man sehr gut überlegen muss, welche Kämpfe kämpft man, gerade wenn man am Anfang startet und wo sagt man, ach komm, hier lassen wir jetzt mal Gnade vor Recht ergehen. Das Drama ist jetzt nicht so groß, wenn wir hier keine volle Ausschreibung machen, sondern ihr jetzt mit was auch immer weiterarbeitet. Ich glaube, wichtig ist auch, dass man sich am Anfang die Abteilungen sucht, die veränderungswilliger sind als die, die es nicht sind. Denn man kann sehr, sehr viel, ehrlich gesagt, dann über interne Success Stories auch andere Abteilungen an Bord holen, statt zu versuchen, die zu bekehren, die es absolut nicht wollen, weil sie glauben, sie können das alles alleine und sie können das alles selber. Das ist einfach ein sehr, sehr, sehr steiniger Weg. Und man wird aber immer Abteilungen haben, in denen Leute in anderen Unternehmen gearbeitet haben und sagen, hey, wir hatten einen voll funktionierenden indirekten Einkauf und eigentlich war das super, weil ich musste mich um XYZ überhaupt nicht kümmern. Und eigentlich möchte ich das wieder haben. Könnt ihr das bitte machen? Das heißt, dass man sich wirklich mehr mit den Abteilungen im ersten Schritt befasst, die das wirklich wollen, wo man wirklich Mehrwert generieren kann. Denn gerade wenn man am Anfang anfängt, gibt es eine Million Sachen, die man machen könnte. Und es gibt eigentlich kaum falsche Projekte, die man anfassen kann, wenn so ein indirekter Einkauf nicht bearbeitet wurde. Und deshalb ist es egal, wo man anfängt. Und dann würde ich die nehmen, die veränderungswillig sind und veränderungsbereit und den Mehrwert sehen können, weil zum einen motiviert das diese Abteilungen, solche Sachen wirklich abzugeben. Das motiviert das Einkaufsteam, an Themen zu arbeiten, wenn sie da auch den Mehrwert sehen, statt gegen Windmühlen zu kämpfen. Und nach wird man dann aber auch die letzten Abteilungen im Unternehmen irgendwann bekommen. Und die Durchhaltefähigkeit muss man da dann irgendwie einfach entwickeln. Und letztlich aber eben auch die Dinge, die man Mehrwert bieten kann, so zu präsentieren, dass das Business sie auch versteht. Wir sprechen immer viel ich weiß nicht, in Savings und in Zahlungsziel und in eben Dinge, die den Einkauf betreffen. Und wenn man dann aber irgendwann mal versteht, dass man das eben auch einfach fürs Business in andere Kennzahlen übersetzen muss, weil sie in anderen Kennzahlen arbeiten. Wenn ich jetzt mit Finance spreche, dann spreche ich halt nicht über Savings und Zahlungsziel, sondern dann spreche ich eben über EBITDA und Cashflow, die ich ja eins zu eins rüber übersetzen kann. Das ist ja kein Hexenwerk. Aber darum geht es halt. Ne? Genauso wie ich dann mit dem Marketing darüber sprechen kann, dass wir daran arbeiten können, dass sie mehr Dinge machen können mit dem gleichen Budget. Bei denen sind unsere Savings halt herzlich egal, weil da haben sie überhaupt nichts von. Aber wenn ich ihnen sagen kann, hey, aber dann könnt ihr mehr Broschüren drucken oder noch eine Kampagne machen oder noch ein Plakat oder was auch immer, dann wird es halt irgendwie relevanter. Ich glaube, das ist was man irgendwie nicht aus den Augen verlieren darf, wenn wir uns sehr, sehr viel in unserer Einkaufsbubble bewegen, dass andere Bubbles haben.
Ja, spannend. Vielen Dank. Ja, allgemein vielen Dank für Ihre Ausführungen und dass Sie dabei waren bei unserer heutigen Podcast-Folge.
Auch von mir vielen Dank. Sorry.
Ja. Alles gut. Ja, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine weiteren Folgen verpassen möchten, abonnieren Sie unseren Podcast gerne auf den einschlägigen Plattformen oder folgen Sie der Beschaffung aktuell auf LinkedIn. Wir laden Sie ein, Teil unserer wachsenden Einkaufs-Community zu werden und freuen uns über Themenanregungen, Kritik und natürlich auch Lob an folgende E-Mail-Adresse: ba.redaktion@konradin.de. Ja, nochmals vielen Dank und auf bald.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.